Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber. Und an meiner Seite ist heute die unglaubliche Fanny Schneider, bekannt aus Film und Fernsehen, als aufsteigende Schauspielerin.
Ja, schauen wir mal.
Was darf ich noch ergänzen dazu?
Das klingt schon mal ganz gut.
Für was kennt man dich nicht zum Beispiel?
Fällt mir jetzt gerade eigentlich nichts ein. Also Schauspiel ist ja schon jetzt mein Hauptberuf, sage ich mal, und fokussiere mich da auch drauf.
Hast du irgendwas Besonderes heute am Herzen, über was du gern reden würdest?
Also ich finde es immer gut, wenn man ein bisschen nervös ist, das zu benennen. Deswegen kann ich sagen, mir liegt am Herzen, dass ich gerade ein bisschen nervös bin, okay. Weil es mein erster Podcast ist und das alles noch generell so über mich zu sprechen und sich nicht hinter einer Rolle zu verstecken. Also verstecken ist jetzt auch übertrieben gesagt, aber einfach so den Schutz seiner Figur zu haben, das ist noch ein bisschen ungewohnt so. Ja.
Aber wenn es dich beruhigt, ich bin auch meistens sehr nervös im Vorhinein vor solchen Gesprächen. Also ja. Wir werden das schon machen.
Das kriegen wir hin. Ich bin optimistisch.
Fanny, darf ich dich bitten, das erste Mal das Rad zu... Ah nein, ich muss ja nur erklären, fällt mir. Siehst du, jetzt bin ich es auch auf mich. Ich muss ja nur erklären, um was es überhaupt geht. Die Bonusrunde. Wenn wir Rad da stehen, da sind zwei Farben drauf, rot und blau. Und je nachdem, welche Farbe eintritt, wird entweder Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt.
Gut, schauen wir mal.
Jetzt,
wie philosophisch ich bin heute. Darf ich schon?
Wollte schon vorwegnehmen. Bitte.
Dann drehe ich einmal.
Und wir haben rot eine Motivationskarte.
Okay. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. Ja, würde ich sagen, unterschreibe ich. Also, ich glaube auch, dass es in meiner Branche, im Schauspiel, wahnsinnig wichtig ist, Enthusiasmus beizubehalten, einfach gerade weil es so ein harter Job ist. Und ich glaube, die Gefahr ist wahnsinnig groß, dass man irgendwann verbissen wird, weil man dann nicht weiß, wann kommt das nächste Casting, wie kommt die nächste Rolle so an, und einfach die Freude und den Enthusiasmus dabei zu behalten, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, und das versuche ich mir jetzt auch gerade viel vor Augen zu halten, wenn es jetzt gerade anfängt.
Was ist so dein größter Motivationsfaktor hinter deinem Beruf?
Also ich bin generell ein Mensch, dem sehr schnell langweilig wird, und was ich wahnsinnig schön finde an dem Beruf, dass man einfach immer was Neues macht. Jeder Drehtag ist irgendwie anders, jede Rolle ist irgendwie anders, und sich auf das Neue einlassen zu können, das motiviert mich. Und auch, es ist so ein bisschen eine Hassliebe, weil ich meinte eben, es ist natürlich schwierig, wenn man nicht weiß, was kommt als nächstes, wann kriegt man die nächste Rolle. Aber ich glaube, gleichzeitig brauche ich das auch ein bisschen und motiviert mich das, am Ball zu bleiben und aktiv zu sein und einfach tagtäglich eine neue Herausforderung zu bekommen. So. Es ist hart, aber es motiviert mich gleichzeitig. Und es ist einfach schön, dass der Beruf so viele Facetten mit sich bringt, man immer wieder neue Leute kennenlernt und immer wieder ein Stückchen aus seiner Komfortzone gelockt wird.
Du hast mir vorher kurz schon erzählt, du kommst gerade vor die Dreharbeiten von der zweiten Staffel von Beastar.
Genau.
Kannst du mir kurz sagen, falls es jemand irgendwie noch nicht gesehen haben sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, was Beastar ist?
Beastar ist eine ORF-Serie, in der vier junge Frauen, sag ich jetzt mal, in der ersten Reihe stehen, aus verschiedenen Schichten. Also ich spiele Nelly Sund und bin so das auf den ersten Blick klassische Party-Girl der Wiener High Society. Mit meiner Schwester zusammen wohne ich in einer großen Villa am Schafberg. Und dann gibt es aber noch die zwei anderen Mädels, die aus eher bescheideneren Verhältnissen kommen. Und in der Geschichte verstricken sich die Schicksale von den vier jungen Frauen immer mehr. Und es ist sehr lustig. Und es ist natürlich für uns auch ganz toll, dass der ORF sich getraut hat, vier Newcomerinnen in die erste Reihe zu stellen. Und wir damit eine sehr, sehr große Chance bekommen haben.
Wie ist so ein Drehtag eigentlich? Wie kann ich mir das als Laie vorstellen? Wie schaut das aus? Also wenn ich das, man sieht ja immer nur das fertige Produkt, wenn man sich das dann anschaut. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut das aus?
Also es kommt ein bisschen drauf an, je nachdem, in wie vielen Bildern man eingeplant ist. Also ich habe jetzt in den Dreharbeiten, ist immer so erwischt, dass ich eigentlich in jedem Bild war. Das heißt, bin ich von morgens bis abends immer dabei, was sehr, sehr anstrengend ist, aber auch sehr viel Spaß macht, weil man richtig eintaucht in die Dreharbeiten und so komplett sich fallen lassen kann. generell meistens so 6 Uhr stehe ich auf, werde abgeholt, bin in der Maske, dann im Kostüm und dann fängt es eigentlich schon an. Also wir haben beim Fernsehen leider nicht viel Zeit. Wir spielen dann die Szene auch das allererste Mal am Set und ja, es funktioniert eigentlich ganz gut, weil wir, glaube ich, mittlerweile jetzt auch in der zweiten Staffel ganz gut eingespielt sind, alle miteinander. Aber der Zeitdruck ist auf jeden Fall da und dann ja, arbeiten wir schon so unsere 12, 13 Stunden am Stück und tauchen da komplett ein in die Figur.
Du hast gesagt, das habe ich so noch gar nicht gehört, für wie viele Bilder du eingeplant bist, was bedeutet das?
Also genau? wie viele Szenen ich, okay. Also quasi, wenn ich, es kann sein, dass ich in einer Location nur einmal kurz auftauche, dann ist mein Drehtag recht kurz, dann bin ich vielleicht 12 Stunden da. Oder ich bin in jeder Szene zu sehen, habe viel zu spielen, dann bin ich von morgens bis abends da. Also es kann immer so mal so sein.
Wenn du jetzt so auf die erste Staffel zurückblickst, wie ist das eigentlich, wenn du ein Drehbuch bekommst und dir selber das vorstellst, wie das alles ausschauen wird und dann das fertige Produkt siehst? Ist das so, ich weiß nicht, ob du es wirklich so beantworten kannst in dem Fall, aber ist das dann wirklich so, wie du dir es vorgestellt hast, jetzt gar nicht gut oder schlecht, sondern irgendwie, ist das so, wenn man ein Drehbuch sieht, kann man sich das so vorstellen, wie es dann passiert?
Das ist lustig, dass du das fragst, weil ich habe jetzt da von der ersten zur zweiten Staffel einen riesen Unterschied gemerkt, weil in der ersten Staffel, ich kannte ja meine KollegInnen noch nicht. Also ich habe mir natürlich, also manche Gesichter kannte man natürlich aus Film und Fernsehen, beziehungsweise hat man sich dann das Demomaterial von den Leuten angeschaut. Aber ich kannte die Figuren noch nicht. Und dann war es wahnsinnig spannend zu sehen, okay, wie schaut das Endprodukt wirklich aus? Und dann wurde es auch oft ganz anders, als man es sich vorgestellt hat. Auch meine eigenen Szenen wurden dann ganz anders, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und jetzt bei der zweiten Staffel ist es schon komplett anders, weil ich kenne meine Figur und ich kenne die anderen Figuren auch. Das heißt, wir hatten jetzt am Samstag Leseprobe. Und man hat einfach schon die ganzen Bilder vor sich gesehen, weil man diese Figuren schon so gut kennengelernt hat von den anderen. Und ich sehe irgendwie alles schon, wie es wird. Ich kenne die Locations, auch die Drehlocations kenne ich auch schon. Und das macht einen riesen Unterschied. Also ich habe irgendwie, ob es dann wirklich so ist im Endeffekt, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt bei der zweiten Staffel wirklich eigentlich alles schon so vor mir sehen kann und mich irrsinnig drauf freue.
Was waren so die größten Unterschiede jetzt vor die Dreharbeiten von der ersten Staffel zur den Block, den du jetzt gedreht hast.
Genau, wir haben ja noch einen zweiten Block. Ich glaube, es liegen jetzt ja auch 2 Jahre, glaube ich sogar, mittlerweile dazwischen. Wir haben 2022 gedreht, das ist schon lange her. Und das war mein erstes großes Projekt als Schauspielerin. Ich merke, dass ich jetzt einfach viel entspannter bin. Also ich stress mich nicht mehr so. Ich will nicht sagen, ich habe mehr Spaß daran, weil ich habe damals auch wahnsinnig viel Spaß gehabt, aber ich glaube, ich kann jetzt den Spaß und die Freude mehr zulassen, weil ich nicht mehr so Angst vor Fehlern habe. Ich kenne das ganze Team. Wir arbeiten jetzt gerade im ersten Block wieder mit der Miriam Unger zusammen, die auch schon in der ersten Staffel unsere Regisseurin war. Und es ist ein bisschen so wie nach Hause kommen. Also ich glaube, wir sind alle ganz gut eingespielt und ja, es fühlt sich für mich persönlich leichter an.
Ich habe gelesen, im Nachhinein, nachdem ich die erste Staffel gesehen habe, hat irgendjemand kommentiert, das war irgendwo das beste Sache seit Kaisermühlenblues, habe ich gelesen.
Okay.
und ich habe mir dann noch gedacht, aha, interessanter Vergleich einmal. Ja. Aber ich würd das gern von dir wissen, wie du Biester einordnest, so im Verhältnis zu Serien oder Filmen, die in Österreich produziert worden sind, von den letzten 20, 30 Jahren, das geht ja teilweise über unser beider Leben
so
schon hinaus.
Da noch gar
aber
nicht.
Ich weiß nicht, ob du irgendwas selber geschaut hast, auch was jetzt irgendwie österreichische Sachen sind oder das auch tust, wie es dir da geht und wie du das.
Ich finde es tatsächlich recht schwer, mit was zu vergleichen, weil ich finde es, wenn ich mich jetzt falsch erinnere, dann Entschuldigung. Ich glaube fast, es gibt eigentlich keine Serie, die so ein junges Publikum anspricht und wo wirklich 4 junge Frauen in der ersten Reihe stehen. Also mir fällt nichts Vergleichbares ein. Sicher gibt es die Vorstadt-Vibe, die der Uli Bree auch geschrieben hat. Und der Humor ist natürlich ähnlich so. Auch die Figuren sind sowohl in den Vorstadt-Vibern als auch in den Biestern teilweise recht überspitzt. Aber ich finde es trotzdem einfach ganz anders und deswegen ist es für mich auch so toll, da ein Teil davon sein zu können, weil also für mich gibt es eigentlich nichts Vergleichbares. Es klingt jetzt sehr, soll sich größenwahnsinnig klingen, aber mir fällt wirklich nichts ein irgendwie. Und das macht es halt voll toll für uns alle.
Du hast eine Motivationskarte gezogen. Bist du selbst eine Person, die anderen Leuten oft so Motivationssprüche nahe bringt?
Eher nicht, würde ich sagen. Also eine sehr gute Freundin von mir, die liebt Sprichwörter und die haut mir dann auch mal ein Sprichwort eins nach dem anderen um die Ohren. So, und das ist immer eher so unser Running Gag geworden. Aber ich persönlich eher wenig. Ich bin auch ein Mensch, also ich finde es gut und richtig und wichtig, optimistisch zu bleiben und Leuten auch die positiven Dinge vor Augen zu führen. Aber ich finde es auch wahnsinnig wichtig, einfach mal schlecht gelaunt zu sein und den ganzen Blödsinn bei Freunden rauslassen zu können und das einfach mal wahrzunehmen und dieses Gefühl zuzulassen. Und das hilft mir oft eigentlich mehr, als wenn mir dann jemand sagt, ach, das ist doch alles ganz toll und das ist doch toll. Also ja, einfach, dass jedes Gefühl irgendwie so seine Daseinsberechtigung hat, ist für mich sehr wichtig.
Wir haben zuerst schon über die Schauspielerei geredet, aber kannst du dich an den Moment erinnern, nachdem du gesagt hast, wow, jetzt werde ich Schauspielerin?
Boah. Also ich weiß noch, dass ich das erste Mal, glaube ich, mit 10 Jahren auf einer Bühne stand. Das war im Theater in der Josefstadt im Rahmen von so einem Schultheaterstück. Und das fand ich wahnsinnig toll. Und ich glaube, das war der erste Moment, wo ich so mit der Schauspielerei irgendwie einen Berührungspunkt hatte, weil meine Familie macht was ganz anderes. So, ich komme aus einer Ärztefamilie, die also nichts mit Kunst und Kreativität. Aber es gab jetzt eigentlich nie so den Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt ist es soweit, dass ich das als Beruf ausüben will. Ich glaube, die Zeit an der Jungen Burg, am Wiener Burgtheater, war noch so ein Wendepunkt für mich, weil ich da wirklich verstanden habe, okay, es ist ein Beruf, ich kann das wirklich studieren, weil ganz viele Leute dann danach an Schauspielschulen vorsprechen gegangen sind. Aber ich kann dir jetzt nicht den Moment sagen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es soweit.
Du hast zuerst geredet über die Verhältnisse auf dem Set. Was sind denn so Sachen, die, auch wieder als Laie frage ich da, was sind so Sachen, die da irgendwie schieflaufen könnten, bei einem Drehtag, jetzt frage ich viel zum Drehtag oder so, aber es ist irgendwie,
aber ist ja auch das ist irgendwie
so, wenn man so nie einen Bezug irgendwie damit hat, was kann da so auch schief laufen, wo man nicht drüber nachdenkt, dass es so passieren kann oder wo du nicht erwartet hättest, dass das so ein typisches Problem ist, was auf einem Set passiert, eben wie du zum Beispiel als Schauspielerin angefangen hast.
Kann alles Mögliche passieren. Ich überlege gerade, was mir jetzt in den letzten Wochen, also wir hatten einmal die Situation, dass eine Szene eigentlich für ein Außenmotiv angedacht war. Und dann hat es den ganzen Tag geregnet und dann war es so, ja okay, was machen wir? Dann mussten wir das ganze Bild rein verlegen, was natürlich für Regie dann auch eine Herausforderung ist, sich zu überlegen, okay, wie machen wir das jetzt? Wie habe ich mir das vorher vorgestellt und wie machen wir es jetzt? Es hat dann in einer Küche gespielt, die Szene. Das heißt, wir hatten auch von den Sachen, die wir tun, ganz andere Abläufe. Und das war auf jeden Fall für mich und meinen Spielpartner eine Herausforderung. Oder was wir auch hatten letzte Woche, ich hatte die falsche Tasche zu einem Kostüm. Das Bild war aber schon angedreht mit der anderen Tasche. Und das ist uns erst aber danach aufgefallen. Verdammt, sie hat die falsche Tasche in dieser Szene. Da mussten wir das alles noch einmal machen. Also es ist wirklich viel Zusammenarbeit, viel Mitdenken, viele Herausforderungen, eben wie Wetter, wie die Zeit, die davon rennt.
Ist es dann auch wirklich so, dass sie Text oder so ändern kann dadurch?
Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon mal, jetzt nicht bei den Biestern, aber bei einem anderen Dreh, dass ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, mein Text hat sich irgendwie auf das schöne Wetter, also hat auf das schöne Wetter angespielt und hat es auch den ganzen Tag geregnet. Und dann mussten wir auch das Ganze ändern. Vor allem habe ich in der Figur im Dialekt geredet, einen Dialekt, den ich eigentlich nicht spreche. Und das heißt, ich habe mir vorher das schon alles so zurecht geregelt. Okay, wie sage ich den Text in diesem Dialekt auf? Dann habe ich 5 Minuten vorher einen neuen Text bekommen in diesem anderen Dialekt. Und das war schon für mich eine ziemliche Challenge. Aber gut, muss man irgendwie damit zurechtkommen.
Fanny, darf ich dich ein weiteres Mal bitten, das Rad zu drehen?
Unbedingt.
Wir haben blaue philosophische Frage.
Okay. Warum bleiben wir nicht so begeisterungsfähig wie Kleinkinder? Ja, das, warum? Das finde ich auch sehr schade. Ich glaube, dass viele Menschen in meinem Beruf aber doch noch sehr begeisterungsfähig sind wie Kleinkinder. Also ich glaube, im Schauspiel geht es ja eigentlich darum, das zu machen, was Kinder machen. Und zwar zu spielen, irgendwie in eine andere Welt einzutauchen. Und ich versuche das natürlich auch, diese Begeisterungsfähigkeit oder auch diese Leichtigkeit irgendwie in meinen Alltag zu integrieren, wie Kinder das so machen. Und ich bin jetzt auch gerade bei meinen Eltern zu Besuch und egal wie alt ich werde, irgendwie fühlt man sich ja dann doch immer wie ein Kind und man fühlt sich irgendwie behütet und kann dann die ganzen Sorgen, die man so hat, ein bisschen außen vor lassen. Und deswegen, ja, das ist auf jeden Fall, was ich auch versuche, ein bisschen sorgenfrei und begeisterungsfähig zu bleiben.
Ich habe zufällig auch gesehen, wie ich so recherchiert habe, als Vorbereitung für diese Folge, dass du fotografierst, habe ich das richtig?
Ja, irgendwie, das stimmt, voll, ja.
Da würde mich interessieren, wenn es dir nichts ausmacht, dass ich da jetzt dazu frage, was ist deiner Meinung nach das ideale Rezept für ein fotografisches Kunstwerk?
Boah, das ist eine sehr große Frage, würde ich sagen.
Wir haben die Zeit.
Wir haben die Zeit, ja, voll. Also ich finde, die schönsten Fotografien, die wirklich aus dem Moment heraus entstehen, die wirklich so eine Momentaufnahme darstellen und wo trotzdem alles einfach stimmig ist und in sich flüssig ist, so, ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich fotografiere hauptsächlich analog. Das heißt, ich muss immer schärfen. Das heißt, ich kann nicht einfach rumknipsen und einen Moment einfangen, wie er gerade ist. Und ich versuche dann, also ich fotografiere Porträts und versuche dann, es ist eine Herausforderung, den richtigen Moment zu finden von einem Menschen, den richtigen Winkel, das richtige Licht einzufangen, die Schärfe zu finden, aber dass es trotzdem nicht gestellt wirkt, dass es trotzdem natürlich wirkt und echt wirkt. Und ja, das ist mir sehr wichtig.
Wie macht man das am besten?
Du, ich weiß auch nicht. Ich finde es ganz wichtig, vorher eine Verbindung aufzubauen zu meinem Gegenüber. Zu schauen, wie ist der Mensch? Wie kann ich mich auf das Gegenüber so ein bisschen eingrooven? Wie sicher ist der Mensch vor der Kamera? Wie kann ich denjenigen unterstützen? Und sich Zeit zu nehmen. Eigentlich genau das, was dann beim Drehen auch wahnsinnig wichtig ist, was oft Mangelware ist, Zeit. Aber das versuche ich auch beim Fotografieren, mir einfach Zeit zu nehmen für den Menschen.
Hast du das Gefühl, dass du durch das Fotografieren irgendwie ein besseres Gefühl dafür kriegst, irgendwie zu deiner Arbeit am Set, wie du da dort agierst?
Ich versuche es tatsächlich irgendwie auszublenden, weil irgendwie, wenn man dann vor der Kamera steht, geht es ja schon auch irgendwie darum, dass man gut aussehen möchte bei Fotos. Und das ist was ich bei der Arbeit als Schauspielerin komplett außen vor lassen will. Also wenn ich dann drüber nachdenke, okay, in welchem Winkel werde ich jetzt aufgenommen? Wie schaut jetzt meine Nase aus? Wie schaut jetzt, weiß ich nicht, was aus? So, dann bin ich nicht mehr konzentriert auf das, was ich eigentlich mache. Was schon der Fall ist, dass ich, glaube ich, ein Gespür dafür habe, unterbewusst, wo ist die Kamera gerade im Spiel? Also einfach, dass ich offen für die Kamera bleibe und immer schaue, dass ich mein Gesicht zur Kamera drehe. Aber nicht in dem Sinne, dass ich gut aussehen möchte. Das versuche ich wirklich komplett außen vor zu lassen.
Und das analoge Fotografieren, was ist da der Vorteil davon? Wo ich kenne mich überhaupt raus, was da.
Also auf Film zu fotografieren ist für mich einfach wahnsinnig schön, weil es eine entschleunigte Art und Weise des Fotografierens ist. Eben, ich nehme mir die Zeit, ich überlege mir genau, was möchte ich gerade eigentlich fotografieren und schieße nicht drauf los. Eben natürlich, ich versuche einen echten Moment einzufangen, aber ich will trotzdem, ich überlege mir genau, was möchte ich. Und was natürlich auch wahnsinnig schön ist, dann darauf zu warten. Also ich habe dann nicht sofort die fertigen Bilder da, sondern ich gebe die dann ins Labor ab und dann hole ich sie ab und dann habe ich erst das fertige Endprodukt. Und auch gerade, wenn man im Urlaub ist oder weiß ich nicht, auch am Set, ich versuche am Set auch immer ein bisschen behind the scenes zu fotografieren analog. Und das ist so schön, wenn man dann irgendwie ein paar Wochen später die fertigen Bilder bekommt und dann nochmal so an den Moment dran erinnert wird, wie war das eigentlich und was hat man da erlebt. Ja, das mag ich sehr, sehr gerne.
Wie oft ist das dann der Fall bei analogen Fotos, dass das wirklich dem entspricht, wo du sagst, das ist ein gutes Foto? Oder wenn man das dann sieht? Und
es ist dann natürlich oft technisch vielleicht nicht perfekt, so wie man das beim Digitalen hinbekommen würde, wo man dann noch ausbessern kann, okay, weil ich dann direkt sehe, okay, wie sieht das aus, was ich gerade mache. Aber mich stört das dann auch nicht, wenn es technisch nicht perfekt ist, weil es irgendwie dann diese Echtheit und diese Wahrhaftigkeit hat. Und natürlich sind dann auch Bilder dabei, die nix sind, aber das ist auch vollkommen okay. Ja. Weil ich finde analoge Fotografie auch vom Stil her, von der Körnigkeit der Bilder wahnsinnig schön und ja.
Gibt es eigentlich irgendwelche besonderen Fotos, wo du sagst, das ist so ein, wo du sagst, das gefällt dir so super, die Fotografin oder der Fotograf? Mhm. Hast du da auch irgend sowas? Oder?
Ich finde wahnsinnig toll die Polaroid-Fotografie von Linda McCartney, der Frau von Paul McCartney. Ich war da vor ein paar Jahren schon in einer Ausstellung in Berlin und das war total cool, irgendwie so auch Behind-the-Scenes-Bilder, aber in Form von Polaroids zu sehen. Also die finde ich ganz, ganz toll.
Ist das nicht noch schwieriger dann, gute Polaroids? Also
Naja, da muss man nicht scharf stellen. Ich glaube, das macht es ein bisschen leichter. Da drückst du quasi nur unter Anführungszeichen auf den Auslöser. Aber natürlich ist das Bild viel kleiner und dann die Stimmigkeit irgendwie so zu schaffen als Fotograf, als Fotografin, ist wahrscheinlich schon herausfordernd. Und was man auch sagen muss, Polaroids sind mittlerweile wahnsinnig teuer. Also ist dann auch eine Geldfrage, wie oft drücke ich dann wirklich auf den Auslöser.
Wir hatten vorhin Sprüche, Motivationssprüche. Was ist so ein typischer Spruch, den man oft am Set hört und den man nicht so... Boah. Wie sagt man am besten jetzt der...
Den man nicht so gerne hört.
Den
dann.
Man nicht so gerne hört. Ja, zum Beispiel. Oder was ist so ein typischer Spruch, den man da... Ja, ich stelle die Frage mal. Was sind so... Ich sage es jetzt gescheit, meine Sprüche, yeah, die es dort gibt, irgendwie, ob das jetzt von einer Regisseurin oder so kommt, yeah, oder aber auch irgendwie von Kolleginnen oder so, irgendwie.
Da muss ich jetzt eine Sekunde drüber nachdenken. Na, ich glaube, mir fällt da tatsächlich wirklich nichts ein.
Ja, ist auch schwer, ja, glaube ich, ja, irgendwie, ja. Weil, weiß ich nicht, mir bleibt immer so... Das öfter, yeah, schon gesagt, Publizistik habe ich studiert und, yeah, da ist irgendwie so ein Anspruch, das ist aber weniger so, der mir oft in Erinnerung geblieben ist, if you don't ask, you don't get, ist, mhm, so ein typischer Spruch, der da immer vorkommt, mhm, weil man denkt, vielleicht gibt es irgendwas auch, was man mit dem Schauspielen dann gar nicht vielleicht im Negativen, ich drehe es um und sage jetzt gar nicht einmal, yeah, vielleicht, yeah, im Negativen in Verbindung bringt, aber...
Also wenn der Moment kommt, wo ich irgendeinen Motivationsspruch bekomme am Set, werde ich an dich denken und dir Bescheid geben. Aber gerade fällt mir tatsächlich nichts ein. Nein.
Oder du gibst die weiter, die du hättest.
Ich gebe sie weiter, genau. Ich nehme ein paar Karten mit und dann schauen wir mal. Teile ich ein paar aus.
Wenn du jetzt, wir haben ein paar Mal jetzt angesprochen, dieses irgendwie, diese junge Schauspielerinnen sind genommen worden für, ja, diese, für Pista. Wie ist das eigentlich, wenn man dann auf erfahreneres Personal trifft am Set? Wie ist das da der Austausch auch in Hinblick darauf, was sie ja sagen, wie sie die Schauspielerei erlebt haben im Vergleich zu dir, ja, jetzt, ja, zum Beispiel?
Also ich kann da gleich sagen, dass auch da habe ich und wir alle, glaube ich, wahnsinnig großes Glück gehabt, weil, also ich habe primär mit der Ursula Strauss und dem Simon und Schwarz zu tun gehabt, weil die eben meine Eltern gespielt haben und ich war schon sehr nervös vorher, wie sind die, man kennt dann die Leute aus Film und Fernsehen, aber wie ist der Mensch dahinter wirklich, und war da schon sehr nervös, aber kann wirklich sagen, die beiden waren so toll und waren immer da, wenn wir irgendwie nicht weiter wussten, wie wir mit einer Situation am Set umzugehen haben oder auch außerhalb vom Set, Thema Agentur oder ich weiß jetzt nicht was, alles, was irgendwie so mit Schauspiel zu tun hat, waren die immer da und meinten so, ja, ruf mich an, wenn irgendwas ist, haben auch Tipps gehabt beim Spiel, okay, wenn ich irgendwo angestanden bin und gerade völlig die Blockade habe, okay, ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich das umsetzen soll, diese Regieanweisung, dass sie auch da vor Ort waren und dann auch die Geschichten zu hören, die sie so erlebt haben, wie ihre Anfänge waren, das nimmt einem so ein bisschen den Druck raus. Und ja, es war ein wahnsinnig großes Geschenk und voll die Ehre und freue mich jetzt auch auf die weiteren Dreharbeiten mit den beiden.
Fanny, darf ich ein letztes Mal darum bitten, das Rad zu drehen?
Ja, ein letztes Mal. Oh Gott.
Und wir haben blau noch eine philosophische Frage.
Wann hast du das letzte Mal so gelacht, dass du nicht mehr aufhören konntest? Boah. Ich glaube, das war auch am Set, weil ich jetzt die letzten Wochen eigentlich primär am Set war. Eigentlich aus keinem speziellen Grund. Das war auch schon ein langer, langer Drehtag. Ich habe mit dem Felix Oetzinger zusammen gedreht. Wir waren, glaube ich, beide schon sehr müde und dann wird man einfach irgendwann blöd in der Birne und sehr kichrig und wir mussten die ganze Zeit lachen bei einer Szene, die eigentlich überhaupt nicht lustig war. Es war eine Konfliktszene, wo es eher ernst zuging. Und natürlich, wenn man dann nicht lachen darf, dann muss man umso mehr lachen und das war echt eine Herausforderung. Und ich habe dann auch KollegInnen gefragt, wie macht ihr das eigentlich in einer Szene, wo die eigentlich total ernst ist? Wir haben schon keine Zeit mehr, die Sonne geht unter, wir müssen fertig werden und ihr müsst aber lachen. Wie macht ihr das? Es hatte leider keiner so richtig eine Antwort auf diese Frage. Und ich glaube, auch da muss ich noch einen Weg für mich finden. Ich glaube, was hilft, ist, das einfach rauszulassen und einfach mal wirklich komplett loszulachen und dann vielleicht auch einen Take mal zu versemmeln und dann einfach drauf zu scheißen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Aber das war so der letzte Moment, wo ich wirklich nicht mehr aufhören konnte. Aber es ist auch schön, weil, was ich eben vorher meinte, was wahnsinnig wichtig ist in dem Beruf, nicht so verbissen zu werden und das auch einfach mal zuzulassen. Es ist okay, ich versemmel jetzt mal einen Take und lach mir jetzt einfach mal alles raus und dann mach mir noch einen und dann ist es okay.
Ist da schon jemals irgendwas aus so einer Situation dann irgendwie doch übernommen worden in den Dreharbeiten, das so spontan, aus einer spontanen Sache heraus oder dass ich irgendwie durchs Lachen irgendwie durch ein Blödelei oder so auf was gekommen seid, was ihr dann irgendwie vielleicht übernommen habt fürs Drehen?
Ja, ich glaube schon, weil es mir auch immer hilft, Szenen auf ganz verschiedene Art und Weisen zu lesen. Und wenn man dann am Set draufkommt, dass wenn man irgendwie in einer lustigen Stimmung ist, okay, man kann das jetzt eigentlich auch lustig spielen und den Humor reinbringen und das bringt eine ganz andere Qualität mit sich und es funktioniert gut, dann ja, auf jeden Fall. Das hatte ich auch schon, dass das passiert ist. Und ich finde es generell immer schön, Humor in Szenen mit reinzubringen, wo man vielleicht auf den ersten Blick gar keinen Humor reinlesen würde.
Wir hatten vorhin diese Kinderfrage, dieses wie begeistert, wie man die Begeisterungsfähigkeit oder wieso wir nicht begeistert sind, wie man das bewahren kann. Mir würde interessieren, wenn wir so über Anfänge auch schon geredet haben, wann hast du das letzte Mal irgendwie was zum ersten Mal gemacht? Und
Das kann ich dir direkt beantworten, ja. Gerade in diesem Moment.
Ja, gerade in diesem Moment. Aber ich wollte sagen, dass es auch was irgendwie vielleicht für die Schauspielerei gebracht hat oder dass es wo du dir nicht gedacht hast, dass es so eine positive Auswirkung hat.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich sage, dass es jetzt eine positive Auswirkung auf mein Leben hat, aber was ich auch das erste Mal gemacht habe im Rahmen von Biester war Gabelstapler fahren. Und das war für mich auch so eine Sache, wo ich mich wirklich wie ein Kind gefühlt habe, irgendwie das jetzt im Prater da, wie heißen die Dinger, Autodrom fährt, so ein bisschen habe ich mich gefühlt im Baumarkt. Und genau das liebe ich halt am Schauspiel, dass man mit ganz neuen Sachen irgendwie in Berührung kommt und ganz verschiedenste Sachen lernt. Und sich dann eben im Umkehrschluss wirklich fühlt wie so ein kleines Kind, das jetzt gerade im Spielzeugladen ist und alles ausprobieren darf.
Was muss man beachten beim Gabelstaplerfahren?
Es ist wirklich gar nicht so leicht, weil man sitzt da ja nicht gerade drauf, sondern du sitzt so seitwärts und lenkst dann halt auch seitwärts. Das heißt, du musst das im Hirn irgendwie so umdenken. Und dann bin ich in einer Szene auch noch rückwärts gefahren. Das heißt, ich sitze seitlich auf diesem Gefährt, lenke dann seitlich, fahre rückwärts und das war gar nicht so leicht, vor allem, weil ich bin nicht die begnadeste Autofahrerin. Und das war auf jeden Fall eine Challenge, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
Also kannst du jetzt schon Gabel stapeln,
ja,
wenn die wer braucht.
Wenn sie immer benötigt, mich anrufen, ich bin am Start.
Jetzt habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen für dich. Die erste ist, wann hatte zuletzt jemand ein Vorurteil über dich und wurde es beseitigt?
Ich glaube, auch, ich rede jetzt immer vom Set, aber gut, ich habe mich jetzt einfach viel am Set aufgehalten. Diejenigen, die mich noch nicht kannten, weil ein paar neue Gesichter haben wir dann doch, waren recht erstaunt, dass ich jetzt nicht das Partygirl schlechthin bin, was ich ja in der Figur doch sehr bin. Also ich bin eher so die Kategorie, ich gehe gerne um 9:30 schlafen, stehe um 7:30 wieder auf so und bin eher gemütlich unterwegs und auch eher der introvertierte, in sich gekehrte Mensch und nicht der extrovertierte, laute Mensch.
Und die letzte Frage ist, wenn du jemandem ein Album schenken könntest, wie würde das ausschauen?
Ich würde sagen, best of 60s, 70s and 80s. So, da mache ich so meine eigene Compilation. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan von alter Musik. Was ich ganz schlimm finde, um hier noch ein bisschen zu ragen, wie man so schön sagt heutzutage, ist diese TikTok-Musik, wo alte Klassiker genommen werden und dann irgendwie in einer überschnellen Version abgespielt werden. Das ist sowas, so ein Trend, den verstehe ich überhaupt nicht. Der stresst mich auch. Und ich greife dann sehr gerne zu alter Musik zurück und eigentlich alle meine Playlists sind alt. Und deswegen würde ich da, glaube ich, auch so mein Best of 60s, 70s, 80s auspacken.
Wenn es dir nicht stört, würde ich jetzt noch eine Frage stellen.
Gerne.
Weil es mich noch so interessiert hat, weil wir jetzt wirklich sehr viel über das Filme machen oder ja. Serien drehen geredet haben. Wenn du jemanden 3 Filme empfehlen könntest, welche wären das dann, die man sich unbedingt anschauen sollte?
Boah.
Die Frage ist jetzt mir nur eingefallen, weil ich glaube, auf deinem Instagram auch gesehen habe, du hast sehr viele so ein paar Jahrzehnte alte französische Filmausschnitte oder so auch drauf. Und jetzt habe ich mir gedacht, das muss jetzt doch auch noch sein, dass ich...
Ist jetzt zwar kein französischer Film aus den 60ern, aber hat auch einen Frankreich-Bezug. Ich liebe Midnight in Paris. Das ist so ein Film, den kann ich mir immer und immer wieder anschauen. Ein Film, der sehr polarisierend ist, den ganz viele Leute ganz, ganz schrecklich finden und der auch ganz hart anzuschauen ist, aber den ich trotzdem großartig finde, ist Reversible von Gaspar Noé. Und ein Film, der vielleicht wieder auch um dieses Kindheitsthema aufzugreifen, der eine sehr beruhigende Wirkung auf mich hat, ist Soul, wenn du den kennst.
Von Disney?
Ja, den finde ich auch großartig, der das Thema Sterben und Tod auf eine ganz andere, ganz schöne Art und Weise aufgreift. Und ja, den würde ich, also komplett verschiedene Filme, das ist wirklich ganz, ganz was anderes. Aber ich glaube, das sind jetzt die 3, die mir ad hoc irgendwie so als erstes eingefallen sind.
Fanny, vielen Dank fürs Kommen.
Danke dir.
Wir sind angekommen am Ende.
Ja, das ging jetzt voll schnell.
Ich hoffe, es war okay für dich.
Voll, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Baba.